Im apostolischen Glaubensbekenntnis, da steht ganz viel, was gut und richtig ist, zu glauben. Aber es fehlt dieser Teil, ich glaube an den Gott, der mich sieht. Da gibt es, wenn von Jesus erzählt wird, ist das, was gesagt wird über ihn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dann kommt ein Komma und dann kommt gelitten unter Pontius Pilatus. Und dieses Komma ist auszufüllen mit der Gegenwart des Gottes in unserer Welt, der uns sieht. Als ob das nicht wichtig wäre. Dabei ist es das Ding schlechthin, dass wir die Evangelien haben, dass wir etwas wenigstens von dem haben, was zwischen Jesus, was zwischen Gott und Menschen gelaufen ist. Das ist Geschenk ohne Ende. Nun, das ist etwas, ist ja nicht wirklich die Masse. Wer jahrelang unterwegs ist, hat viel mehr gesagt, Jesus in dem Fall. Aber das, was überliefert ist, das hat Kraft. Und manchmal ist es überwältigend und manchmal ist es erschreckend aktuell. Ich möchte an den nächsten drei Sonntagen, heute, nächste Woche und Pfingsten, drei Themen aus einer kleinen Szene beleuchten. Der erste Satz ist von heute, ich habe keinen. Der zweite Satz ist, sündige nicht mehr. Der dritte Satz ist, Gott ist mein Vater. Für die drei Themen nehme ich mir Zeit. Also heute mit dem Ich habe keine Einsamkeit. Vielleicht sollte man lieber nicht in Pandemiezeiten über Einsamkeit sprechen. Das ist zu sensibel, das Thema. Lasst uns über was Unverfängliches sprechen. Aber das ist eine Realität unserer Tage. Und warum sollten wir nicht über das sprechen, was da ist? Am nächsten Sonntag dann sündige nicht mehr, die Frage, warum wir gut tun wollen oder sollen und wie Gott mit uns umgeht, wenn wir uns gut oder nicht gut verhalten, auch eine Frage in Richtung des letzten Jahres, wo immer wieder die Frage aufkommt, können wir denn die Zeit deuten? Reagiert Gott auf unser Verhalten? Ist die Pandemie eine Strafe Gottes? Und am dritten Sonntag, aus immer noch der gleichen Szene, steht Gott selbst in dem Mittelpunkt. Und die Frage, warum nicht nur Jesus Gott seinen Vater nennen kann, sondern wir alle ihn Vater nennen können. Eine Szene, drei Teile. Ich lese aus dem Johannesevangelium, das Kapitel 5, die ersten Verse. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem, da gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Teich Bethesda genannt. In den Hallen, da lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Sie warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet, denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung. Und wer dann als erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Und dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon so lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Und wenn ich es allein versuche, dann steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, nun steh auf, nimm deine Matte, geh. Und in dem Moment wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Und der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und sie fragten ihn, wer ist das gewesen? Wer hat das zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht. Denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und er sagte zu ihm, du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Und der Mann ging weg und er berichtete den jüdischen Behörden, also das war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Und von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er an einem Sabbat das getan hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen, wisst ihr, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Daraufhin waren die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, Jesus zu töten, denn er hatte nicht nur den Sabbat missachtet, sondern auch Gott seinen Vater genannt, und damit hatte er sich Gott gleichgestellt. Langer Text, aber heute nur der erste Abschnitt, nur die Verse 1 bis 9. Ein Teich. Viele Details dieser Geschichte sind weit jenseits unserer Kultur und unseres Verstehens. Darum, wie ich das manchmal mache, ich versuche mal so ein bisschen von außen mich vorzuarbeiten. Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Die beiden Teiche, um die es ging, das sind nämlich zwei tatsächlich, sind künstlich angelegte Teiche. Wer eine Bibel da hat, kann das hinten auch bei der Karte Jerusalems sehen, nördlich des Tempelbezirks, recht quadratisch nebeneinander gelegen. Und ringsum ist so eine Säulenhalle tatsächlich, also so vier Säulenhallen so. Und diese beiden Teiche werden auch noch durchschnitten von einer Säulenhalle in der Mitte. Wozu die Teiche mal angelegt waren? Wasserversorgung, aber sie sind auch in der Nähe des Schaftors. Es könnte sein, dass da auch die Tiere gewaschen werden mussten oder gereinigt werden mussten, bevor sie dann in den Tempelbezirk gelangen. Mehrere Bedeutungen. Und unter anderem, und das sagen auch archäologische Quellen, muss es so gewesen sein, dass in diesem mittleren, in diesem Teil, der die beiden Teiche teilte, dass dort Kranke gelegen haben. Und dass tatsächlich die Leute auf Wunder, das ist auch außerbiblisch bezeugt, gewartet haben, dass das Wasser blubbert. Es gab tatsächlich so ein Zuleitungssystem für dieses Wasser. Und manchmal, was nach Regenfällen oder wann auch immer, konnte das tatsächlich dann hochblubbern. Und die geglaubt haben, wenn ich da reingehe, dann werde ich geheilt, wenn ich der Erste bin. So, das ist der Teich. Das hat man ausgebuddelt, wieder das Ding. Es gibt eine hübsche Rekonstruktion dieses Teiches, kann man sich online alles angucken. Da liegen die Kranken. Aber es ist kein Krankenhaus. Also gar nicht. Man liegt da nur in der Hoffnung, als Erster da reinzukommen. Kranke in der Zeit, wenn ich mich da nicht ganz täusche, die werden zu Hause versorgt. Wer den Husten hat, der wird zu Hause versorgt. Wer ein gebrochenes Bein hat, der wird zu Hause versorgt. Schlimm wird es, wenn jemand chronisch krank ist. Ein Arzt, den es schon gab in der Zeit, den kann man sich aber nicht leisten. Außer die Superreichen oder makabererweise die Armee. Die römische Armee hatte Ärzte, die Knochenflicker. Und die Haut zusammen näher, damit man wieder kampffähig wird. Aber der normale Mensch, der hatte einen Nachbarn und man wusste so traditionell, was alles passiert. Eigentlich könnte das eine ganze Menge an Wissen sein. Aber Krankheit hat ja noch einen anderen Aspekt. Nicht nur einen körperlichen, nicht nur einen seelischen. In der Zeit und in dem Denken auch einen sehr deutlich religiösen Aspekt. Wer krank war, der war einer, der entweder selbst oder seine Familie oder seine Vorfahren etwas an Schuld auf sich geladen haben, was Gott dann beantwortet mit Strafe, mit Krankheit. Und man kann sich vorstellen, dass wer krank ist, dann nicht überlegt, wie werde ich möglichst schnell wieder gesund und alles daran tut, die richtige Medizin oder die richtige Therapie anzugehen, sondern sich als Erstes überlegt, was muss ich tun, damit Gott wieder so gnädig ist, damit ich gesund werde. Wenn Gott die böse Krankheit schickt oder zulässt, das ist auch so eine Spitzfindigkeit an Unterscheidung. Also wenn Gott verantwortlich ist für die Krankheit, dann ist er auch verantwortlich dafür, dass ich wieder gesund werden kann. Und das heißt dann wieder, ich muss zu Gott. Wir sagen, Hände falten, beten. Diese Menschen haben ein Problem. Die sind zwar ganz in der Nähe des Tempels, aber sie kommen nicht rein, eben weil sie krank sind. Und die Gegenwart Gottes, das war so das Denken, die war am stärksten oder fast in Ausschließlichkeit genau dort im Tempel. Aber sie kommen nicht rein. Das ist ein Teufelskreis. Du kommst nicht rein, du wirst nicht gesund, du denkst, du bist verstoßen, du kannst aber auch nicht zu Gott kommen, um zu beten. Was machst du? Du liegst da also still und mutig und erleidest deine Krankheit. Und jetzt kommen wir zu unserem Menschen, der dort ist. Johannes Evangelium sagt, dass der Mann seit 38 Jahren krank war. Das heißt nicht, dass er seit 38 Jahren da liegt, in diesem Haus. Aber dass er 38 Jahre krank war, das sagt etwas ganz anderes. Der Mann ist alt. Durchschnittliche Lebenserwartung in der Zeit, 35. Wenn er nicht gleich krank geboren ist, dann ist er ein alter Mann in dieser Zeit. Und dann ist dieser Satz, den er sagt, später kommen wir gleich dazu noch, ich habe keinen Menschen, absolut einfach nur ein Fakt. Die sind alle schon gestorben, ringsum. Ich habe keinen, der sich um mich kümmert und mich als erstes da reinschmeißen kann in dieses Wasser. Vielleicht sind da noch 50, vielleicht 100, vielleicht 200 Leute, weiß ich das nicht, die da liegen in dieser Säulenhalle. Vielleicht hat er seinen Platz, wo er täglich hingeht, um sein täglich Brot zu verdienen. In seiner Weise wahrscheinlich durch Betteln irgendwo an der Tempelmauer, wo er sich hinschleppt. Ich habe keinen. Das ist ein furchtbarer Satz und das ist ein Satz, der viel zu häufig wahr ist. Und wenn wir in unsere Tage und unsere Zeit gucken, vielleicht sogar noch häufiger wahr ist als damals und dann. Tatsächlich sogar noch viel häufiger und viel intensiver nach einem Jahr der Pandemie. Einsamkeit ist ja was anderes als Alleinsein. Alleinsein, das muss jeder können, sonst ist man nicht gemeinschaftstauglich. Aber das ist ein anderes Thema, das ist nicht unseres. Aber Einsamkeit, das ist die Isolation der Seele. Das ist dieses Ersticken am immer und ewig Gleichen, ohne Perspektive, ohne Kontakt. Ich habe keinen. Und das wissen wir alle, das kann mitten in der Menschenmenge passieren. Menschenmenge bedeutet nicht Gemeinschaft. Und ich gehe noch mal einen Schritt weiter raus aus diesem Text und ich gehe rein in diese Gemeinschaft, die wir sind. Dieses letzte Jahr, das war die Zerreißprobe für die Art der Gemeinschaft, die wir sind, hier am Dörener Turm. Das, was wir miteinander so gut können, wovon wir leben, was unsere DNA ist, wenn wir uns sehen hier, einmal in der Woche oder in einem Rhythmus jedenfalls, teilen wir ein Stück Leben. Das ist nicht perfekt, aber es ist immer ein aktiver und ein sehr, sehr lebendiger Schutz, ein Schutzschild gewesen gegen die überbordende Einsamkeit, die viele ansonsten erleben. Ein Gespräch, ein Blick, eine Berührung. Wie wertvoll ist das denn? Und bis heute ist das ziemlich von uns gerissen. Ich meine, wie viele von euch gucken zu, von ganz weit weg? Und es ist nur sehr klein bis jetzt nachgewachsen. Wir mussten in diesem Jahr feststellen, außerdem, dass Alleinleben nicht nur alleine bedeutet, dass man einsam wird, sondern wir haben gemerkt, dass ganze Familien vereinsamen können. Und wir haben festgestellt, dass Paare, die sonst in guten Kontakten stehen, vereinsamen können. Wir haben festgestellt, dass Kinder vereinsamen, weil sie an allen Ecken und Enden begrenzt sind in ihren Kontakten. Wir haben festgestellt, dass junge Erwachsene, die im Studium sind, vereinsamen, weil sie nur vor Bildschirmen sitzen. Wir haben festgestellt, dass Ruheständler vereinsamen, die am Anfang alle mit der Reihe nach noch am Anfang gemeint haben, in der ersten Welle im Frühjahr, ja, wir haben doch unsere Kontakte, aber man merkt, wie es zerrinnt, wie es dünner wird. Aber wir haben auch etwas anderes festgestellt. Wir miteinander hier am Dörener Turm. Andere Wege zueinander haben wir nämlich gesucht. Und wir haben so manches gefunden. Und das möchte ich einmal hochheben. Und jeder und jedem sagen, wenn ich herumfahre, wenn ich Menschen besuche, wenn ich telefoniere und wenn ich nachfrage, wenn ich Menschen schreibe, dann entdecke ich immer wieder, mit wie viel Liebe und mit wie viel Sorge dieses Kümmern geschieht. Danke, dass ihr Menschen für Menschen seid. Ihr seid die Gemeinde. Danke, dass du über dein notwendiges Maß hinaus wach warst und bist. Danke, dass du gegen die Einsamkeit antelefoniert hast. Und danke, dass du online Kontakte gepflegt hast. Und danke, dass du das im Frühjahr 2020 und dann im Herbst wieder und dann über Weihnachten und dann bis ins neue Jahr und dann bis zu unserer Osteraktion, die wir jetzt gerade hatten, miteinander an den Türen, ein Zeichen dafür warst, dass die Gemeinschaft von Menschen, die wir sind, eine ist, die sich nicht gegenseitig aufgibt. Und auch auf der anderen Seite, wo immer sich jemand zu dir ausgestreckt hat, wer war's, Und wo immer du dich zu jemandem ausgestreckt hast, achte das alles nicht gering. Ihr seid, du bist Gemeinde. Das hat nämlich so vielen so gut getan und tut es übrigens noch, denn wir wissen ja, dass die Länge die Last trägt. Denn wir kommen ja alle so gerade so zurecht mit dem, was notwendig ist, an Dingen zu tun, an Beziehungen des Alltags, und jeder Kontakt darüber hinaus, den man pflegt und den man angeht, sich aufmacht. Wisst ihr, was Segen ist? Das ist Segen. Darum danke. Nun, in diesen Tagen fühlt es sich so an, als sei unsere Stadt, unser Land wieder auf der Route, ein bisschen mehr Hoffnung zu verbreiten. Und ich möchte noch das eine noch anfügen. Bitte hört nicht auf. Bitte hört nicht auf. Wer noch etwas an Reserven über hat und sagt, ich kann mich noch um jemanden kümmern, meldet euch bei mir. Meldet euch bei Hannelore. Wir haben immer Namen von Menschen, die ein gutes Wort und jemanden brauchen können, der uns sieht. Und wenn ihr jemanden wisst und es selbst nicht schafft, auch dann sagt Bescheid. Tut es bitte. Wir wollen nicht 38 Jahre an jemandem vorbeilaufen. Wir wollen auch nicht 38 Monate an jemandem vorbeilaufen und am liebsten nicht einmal 38 Tage. Christus hat uns befreit, sagen wir, zum Blick füreinander. Das lasst uns leben. Zurück zu dem Mann am Teich. 38 Jahre, fast 40, das sind Generationen. Es wäre kein Wunder, wenn man irgendwann aufgibt. Keiner, der einen liebt, keiner, für den man noch am Leben ist, keiner, um den er sich kümmern muss oder der sich um ihn kümmert. Das ist einmal ganz unten angekommen. Aber irgendwie hängt dieser Mensch, ich meine, irgendwie hängen wir alle. Wir Menschen sind zäh und hängen am und im Leben. Da denkt man, es gibt nichts mehr, aber man klammert sich an jedes bisschen, was man so hat. Immerhin hat dieser Mann bis hierher überlebt und damit viel, viel länger als die meisten Menschen seiner Zeit, obwohl sogar sein Glaube ihm sagt, eigentlich bist du ein Verstoßener und man weiß nicht, ob du das gut machen kannst. Und dieser Mann hofft immer noch, vielleicht, wenn einer ein bisschen wegrückt und vielleicht, wenn ich doch es irgendwie schaffe und mich rumrolle und schneller bin. Der Mann hat allerdings einen absoluten Tunnelblick. Es geht nur um dieses magische Wasser. Nur um dieses Blubbern im Wasser. Verrückte Geschichte, ne? Das Wasser wird von einem Engel bewegt und der Erste, der sich ins Wasser schmeißt, der wird gesund. Volksglauben. Und der gesund wird, den hat Gott dann wieder lieb? Das ist doch furchtbar. Dieses muss man sich mal vorstellen. Auch in seiner Einsamkeit, auch in seiner Schwäche soll noch das Leistungsprinzip gelten in seinem Glauben. Die glauben da allen Ernstes, dass auch von den Schwachen Gott die am liebsten noch hat, die am wenigsten schwach sind, weil sie am schnellsten im Wasser sind. Was ist das denn? So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. So ist Gott wirklich nicht. Gott sieht die Schwächsten und er fordert die auf. Er bittet die, die stärker sind, seid nicht die Schnelleren, sondern seid die, die dienen. Es gibt zwei wunderbare Texte im Alten und im Neuen Testament, die das so deutlich und wunderbar auf den Punkt bringen. Über den ersten hat Nathalie vor 3 Wochen gepredigt. Jesaja 58, über das, was Gott das richtige Fasten nennt, also den richtigen Gottesdienst, die richtige Art vor Gott. Ich lese das mal kurz. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe, spricht Gott. Löst die Fesseln der ungerecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch. Lasst die Misshandelten frei. Macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm den Armen und den Obdachlosen in dein Haus auf. Und wenn du einen nackt siehst, dann bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Und denn dann bricht dein Licht auf wie die Morgenröte. Erinnert ihr euch an den Text? Und der zweite Text ist aus dem Matthäusevangelium am Ende. Jesus erzählt in einem Gleichnis von einer Gerichtssituation vor dem ewigen Gott. Und es wird Gerechte geben, die nicht wissen, dass sie gerecht sind. Aber Gott spricht zu ihm, ihr seid es. Und so läuft es. Kommt, wird der König sagen, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Und ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Und ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Und ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das sind die Taten der Barmherzigkeit, die in der katholischen Kirche ganz groß aufgehängt werden. So ist Gott. Das ist Gott, der in uns Raum gewinnen will und sagen will, das ist die Kraft meines Geistes. Die treibt euch nämlich zum Nächsten hin. So, aber zurück. Unser Mann hat keine Chance. Er ist nur viel zu langsam. Die anderen sind schneller. Es gibt keinen der Reihe nach, so wie wir das versucht haben, in unserem Land durchzuführen, die vulnerablen Gruppen, so wie man so schön sagt, zuerst. Es gibt auch keine öffentliche Diskussion, die gut ist. Wann muss man das wie mal auflösen? Nichts davon. Und ihr Lieben, es beschämt mich mit und es macht mich gleichzeitig, die Emotionen sind da nicht so klar, dass in unserem Land eine medizinische Versorgung möglich ist, die es in der Geschichte der Menschheit und auch in der Welt, in der wir leben, höchstens noch in einer Handvoll Ländern etwas besser gibt als bei uns. Und dann wieder noch einen Schritt weiter gedacht. Nehmen wir mal an, es gibt ungefähr 200 Länder, plus minus, auf unserer Erde. Nehmen wir mal an, da sind 200 Leute in dieser Säulenhalle. Und die Frage ist wieder, wer ist denn als Erster drin? Wer hat als Erster die magische Heilung? Gerechtigkeit ist ein echt schweres Thema. Wir sollten uns hüten, die Menschen zu verurteilen, die nach vorne preschen. Und die Frage ist, wie wollen wir leben? Dieser Strohhalm Hoffnung, den der Mann hat, der ist dünn. Aber es ist eben das Einzige, was er sieht. Er sieht nur das. Und das ist Teil seines Problems. Was sich dieser Mensch nicht vorstellen kann, ist, dass es einen anderen Weg gibt als durch dieses blubbernde Wasser. Dass Gott in einer anderen Form auftritt, dass er sogar persönlich auf ihn zugeht, dass er nicht festhängt in diesem Riesengebäude, sondern dass er da ist, wo die Menschen sind, dass er am Telefon ist und ihn als Menschen sieht. Das ist außerhalb seines Denkhorizonts. Kannst du das denken, dass Gott dich anspricht, weil er dich sieht mit deinem ganzen Leben, weil er dich sieht und weil er dich liebt? Und genau das passiert ja ist. Und das Verrückte ist, dieser Mann begreift es nicht erst und er sieht es nicht. Jesus ist nicht einen Kopf größer als die anderen und hat keinen Heiligenschein und leuchtet und es gibt immer so ein Halleluja, wenn er auftritt. Er verschwindet in der Menge und der Mann hat keine Ahnung, wer ihm das Gute getan hat. Das mal voraus. Und man kann an Jesus vorbeilaufen. Wir laufen ständig aneinander vorbei. Wir hier. Aber wenn wir sagen, dass Christus in uns ist, dann laufen wir an Gott vorbei. Ich sehe diesen Mann dort vor sich hin vegetieren, voller Sehnsucht nach Hilfe. Spielt ihr uns ein Stück? Die Herausforderung ist es, die Frage neu zu stellen, wer bist du eigentlich? Willst du wirklich? Was willst du wirklich? Was soll man zu so einer Frage sagen? Der Fremde geht nicht weg. Die Frage hängt so in der Luft, willst du gesund werden? Und er bringt seine Situation auf den Punkt. Und ich glaube nicht, dass er das bittend macht. Oh, sei du doch derjenige, der mich dahin bringt. Sondern der sagt einfach nur, wie es ist. Ich habe keinen. Ich habe keinen, der mich da reinwirft, um gesund zu werden. Das Tragische an diesem Mann ist es gleichzeitig das Bewunderte. Sein Lebenswille ist unbeschreiblich, aber so fokussiert auf diesen einen einzigen Weg zur Hilfe. Das ist das Erste, was er denkt. Der antwortet nicht auf die Frage, der geht gleich in, ich habe doch keinen, es gibt keinen Weg. Durch den starren Blick auf den Teich als Rettung nimmt er die tatsächliche Rettung, die kommt und vor ihm steht, gar nicht wahr. Vielleicht liegt hier was für uns. Vergiss doch das Wasser. Vergiss doch das magische Wunder, auf das du starrst, von dem du glaubst, dass es dich retten wird, dieser geistliche Lottogewinn oder was auch immer es ist, der nicht geht, der einfach nicht geht oder auch, was noch viel tragischer ist, nicht mehr geht, weil die Zeit abgelaufen ist und du nach hinten guckst. Die Ansage ist, leg ab, lass los, woran du dich so sehr klammerst, womit du nicht weiterkommst. Denn die Zusage aus diesem Text ist, Gott ist da. Der steht vor dir und er fragt dich, was du willst. Aber er sucht sich einen anderen Weg in dein Leben als den Weg durch den Wunderteich. Das wissen wir alle, dass das nicht einfach geht, den Blick von unserem Wunderwasser oder unserem Gedanken abzuwenden. Wenn das einfach wäre, dann wäre in meinem Leben schon eine Menge anders, wenn das so ein Ding wäre. Aber dieses einfach ist eben nicht einfach. Und darum sagt eben der Mann in seiner Antwort eine sehr grundsätzliche Wahrheit. Ich brauche einen Menschen. Und das ist das, was für uns gilt. Wir brauchen einen Menschen. Und ich habe es eben schon mal gesagt, indem der Mensch da ist für uns, ist Christus da. Und andersrum übrigens auch, indem ihr da seid für Menschen, ist Christus da. Steh auf, roll deine Matte zusammen und geh, so schnell geht es fast nie. Das ist der kürzeste Problemlösungsprozess, den man so finden kann. Aber erst einmal überhaupt darauf zu reagieren. Wer sich nur zur Seite rollt, nur die staubigen Sandalen des anderen wahrnimmt, wenn er denn mal überhaupt die Augen aufmacht, der wird nicht weiterkommen. Aber etwas in der Art, wie dieser Mann ihm gegenübertritt, lässt ihn aufhorchen und lässt ihn hochgucken. Und es muss etwas in diesem Anschauen liegen. In den Worten und in dem Blick und in der Person, die da gegenüber sieht. Er sieht etwas. Er sieht einen Menschen, von dem er weiß, der geht nicht einfach wieder weg. Der bleibt. Er sieht Barmherzigkeit. Er sieht echte Teilnahme. Zwei Dinge. Ich bete, dass ihr einen solchen Menschen findet oder habt und dass ihr in ihm Gottes Stimme seht. Und ich bete darum, dass ihr selbst solche Menschen seid für jemand anderen. Wir sind immer beides und damit schließe ich. Wir sind die, die gefragt werden müssen, wie der Kranke, wie der Mensch, der da liegt, und zwar von Menschen, die es ehrlich meinen und die nicht einfach wieder weggehen, sondern bleiben. Und immer sind wir auch die anderen, denn Christus in uns. Wir sind auch immer die anderen, die das Gesicht Christi zeigen. Wir sind die, die nicht weitergehen. Oder muss ich sagen, nicht weitergehen sollen. Nein, im letzten Jahr habt ihr das bewiesen, dass ihr nicht weitergegangen seid. Und es ist manchmal durchgeleuchtet und manchmal sind wir gescheitert. Aber Christus ist in uns gewachsen. Wir sind gewachsen. Und das lasst Leben in euch. Lasst es leben und lasst Leben durch euch entstehen. Amen.